Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Ich freue mich über Kinder, die konfessionslos hierher gekommen sind und vielleicht mit 15, 16 merken, ich möchte mich gerne taufen lassen. Das ist etwas Schönes.
Wenn das eigene Kind dann sagt, Mensch, Mama, also ich bin mir gar nicht so sicher, vielleicht gibt es ja doch einen Gott, finde ich das super und er soll glauben an was er möchte und an wen er möchte und das unterstützen wir.
Wie die Zusammensetzung ist, sind die kirchlichen Schulen alles andere als ein Hort der Gleichheit, sondern sie sind sehr stark mit sozial privilegierten Gruppen besetzt.
Es ist auch nicht unsere originäre Zielsetzung, sozusagen für eine ausschließlich katholische Klientel Schule zu machen, sondern wir wollen in die Gesellschaft hineinwirken.
Mir ist wichtig, dass wir die Kinder begleiten zu mündigen Erwachsenen und dass sie lernen, wie kann ich tolerant mit anderen Meinungen umgehen und wie schaffe ich es, ein gutes Zusammenleben in dieser Vielfalt zu gestalten.
Das waren Stimmen, die in das Thema hineinführen, um das es heute geht, nämlich um die christlichen Schulen. Für die einen ist sie ja noch ganz weit weg, für andere Kinder und Jugendliche im Norden schon wieder Alltag, nämlich eben die Schule. In Niedersachsen hat das neue Schuljahr schon Anfang August wieder begonnen. In Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg sind noch Sommerferien. Da geht es in 2 Wochen wieder los.
Ungebrochen hoch war auch in diesem Jahr das Interesse von vielen Eltern, ihre Kinder an christlichen Schulen anzumelden. Mögen die Kirchen als Institutionen auch in der Kritik stehen und Jahr für Jahr zahlreiche Mitglieder verlieren, die christlichen Schulen sind nach wie vor doch sehr beliebt.
Ja, und dass die Nachfrage das Angebot bei weitem übersteigt, das kommt ja auch nicht bei so vielen katholischen Institutionen vor. Wir fragen deshalb nach, woran liegt das eigentlich, dass die christlichen Schulen so beliebt sind? Was können evangelische oder eben katholische Schulen bieten, was staatliche Schulen vielleicht nicht leisten können? Was macht christliche Schulen überhaupt aus?
Und wie fromm, wie religiös sind diese christlichen Schulen? Welche Zukunft haben christliche Privatschulen angesichts sinkender Einnahmen aus der Kirchensteuer? Und sind es nur Schulen für finanziell besser Gestellte, gar für eine Elite?
Diesen und anderen Fragen gehen wir nach in dieser Folge unseres Podcasts Vertikal Horizontal aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon sind heute Florian Breitmeier
und Michael Hollenbach.
In Deutschland gibt es mehr als 2000 christliche Schulen mit rund 600.000 Schülerinnen und Schülern. Und schauen wir mal genauer auf die Zahlen, dann stellen wir fest, dass etwa 360.000 Kinder und Jugendliche auf 900 katholische Schulen im Land gehen. Die 1100 evangelischen Schulen verzeichnen rund 214.000 Schülerinnen und Schüler. Und bei den evangelischen Schulen, da sind mehr als die Hälfte Berufsschulen, zum Beispiel mit dem Schwerpunkt Erziehung oder Pflege. Nach dem Staat sind die Kirchen also die größten Organisationen, die Schulen tragen.
Neben den beiden großen Kirchen als Träger kommen noch ungefähr 100 evangelikal orientierte Schulen dazu, mit steigender Tendenz übrigens. Die meisten dieser Schulen sind organisiert im Verband evangelischer Bekenntnisschulen. Und darüber hinaus gibt es bundesweit 9 jüdische Grundschulen und 7 weiterführende jüdische Schulen, unter anderem in Hamburg. Außerdem eine islamische Schule in Berlin. Und zum Beispiel die 3-Religionen-Schule in Osnabrück, auf die christliche, jüdische und muslimische Kinder gehen.
Vor allem im Osten Deutschlands sind nach 1989-90 viele, vor allem evangelische Schulen entstanden, oft aus Initiativen vor Ort heraus. Und Michael, du bist an eine solche Schule gefahren, hast sie besucht, nämlich den Bildungscampus Detmannsdorf. Das ist eine Ortschaft rund 40 Kilometer östlich von Rostock gelegen.
Ja, das nennt sich Bildungscampus, weil hier alle 600 Kinder und Jugendliche von der Kita bis zur Oberstufe quasi unter einem Dach, also eben auf einem Campus, betreut und unterrichtet werden. Interessant ist natürlich schon, dass es ein evangelischer Bildungscampus in Mecklenburg-Vorpommern ist, also in einer Region, in dem der Anteil der Kirchenmitglieder bei rund 15% liegt. Da ist es auch kein Wunder, dass hier getaufte Kinder nur rund ein Viertel der Schülerschaft ausmachen.
Wie ist denn diese evangelische Schule
überhaupt entstanden? Ja, wie viele christliche Schulen in den östlichen Bundesländern, nämlich durch eine Initiative vor Ort. Also in Detmannsdorf bei Rostock wurde die staatliche Grundschule geschlossen. Das wollte der Bürgermeister und andere Engagierte aber nicht einfach so hinnehmen. Und man gründete einen Verein, um dann eben in privater Trägerschaft eine Schule mit evangelischem Profil zu gründen. Und daraus wurde dann, ja, man kann sagen, eine Erfolgsgeschichte. Die Schule expandierte jedes Jahr mit mittlerweile mehr als 600 Kindern. Und es sind auch, ja, neue Gebäude entstanden, neue Angebote.
Dass also viele kirchenferne Eltern die Kinder auf eine christliche Schule schicken, das ist ja ein Phänomen, das man bei christlichen Schulen ja des Öfteren beobachten kann oder davon hört oder darüber liest.
Das finde ich auch spannend und interessant und das habe ich auch in Detmannsdorf die Mutter Jessica Garche gefragt. Sie ist nämlich konfessionslos, ebenso wie ihre beiden Kinder, die die Schule besuchen. Dass der Bildungscampus eben ein evangelisches Profil hat, das findet sie richtig gut.
Es ist schon spürbar, aber angenehm spürbar, ne? Also muss ich schon sagen. Es gibt in regelmäßigen größeren Abständen Andachten, ne, wo die Kinder auch noch mal in einer Gemeinschaft zusammenwachsen, indem sie etwas vorführen. Es ist immer so ein schleichender kleiner Prozess, wo man das evangelische Profil doch immer mitbekommt. Und das finden wir gut.
Die 36-Jährige ist selbst ohne Kontakt zur Kirche oder zum Glauben aufgewachsen.
Mir ist es wichtig, dass es gelehrt wird, denn meine Kinder sollen selbst entscheiden, an was und an wem sie glauben möchten. Und daher war es uns wichtig, dass wir hier an diese Schule kommen.
Weiß man denn, welche Rolle die Religion bei den Eltern spielt, wenn sie ihre Kinder dann auf eine christliche Schule schicken?
Also man muss schon sagen, keine große. Die Kirchen haben selbst Elternbefragungen durchgeführt nach den Motiven für den Schulbesuch. Also insgesamt nicht nur die Konfessionslosen, sondern auch die evangelischen, katholischen Eltern befragt. Und da steht an erster Stelle das pädagogische Profil, was häufig auch ein reformpädagogisches ist. Und dann geht es um Wertevermittlung und um das Klima an der Schule. Und erst dann spielt die Religion eine Rolle.
Michael, du hattest ja von dem evangelischen Bildungscampus Detmannsdorf gesprochen. Kann man denn sagen, wie dieses christliche Profil der Schule aussieht?
Also der evangelische Religionsunterricht zum Beispiel ist Pflicht für alle Schülerinnen und Schüler. In diesem Schuljahr werden auch zum ersten Mal besondere Segensfeiern angeboten, nämlich als Alternative zur Jugendweihe, die ja in den ostdeutschen Bundesländern immer noch sehr populär ist. Dreimal mehr Jugendliche gehen zur Jugendweihe, wenn man das vergleicht mit der Konfirmation. Dann finden am Bildungscampus regelmäßig Schulgottesdienste statt oder in einer langen Nacht der Religion fährt beispielsweise ein Jahrgang nach Rostock und besucht dort ein Kloster sowie das buddhistische Zentrum. Und es gibt einen Andachtskurs, in dem Schulgottesdienste vorbereitet werden. Und an dem nimmt die 14-jährige Martha Peter teil.
Wir haben an unserer Schule Andachten zu bestimmten Themen immer, zum Beispiel Pfingsten. Und dort gestalten wir dann eine kleine Andacht und manchmal schauspielern wir da auch was und stellen eine Geschichte nach und sprechen einen Segen und vieles mehr noch.
Und ist das dann sozusagen das Angebot für die kirchlich geprägten Jugendlichen?
Nein, das ist schon sehr gemischt. Also auch Lena Buchholz, sie geht wie Martha in die 8. Klasse, hat sich bewusst für diesen Kurs entschieden, auch wenn sie selbst nicht getauft ist.
Also ich mag es, irgendwie auf der Bühne zu stehen und mit meinen Freunden so Sachen einzuproben. Und es macht mir auch Spaß, die Sachen dann vorzustellen. Also das ist einfach schön.
Und diese Andacht können dann alle Schülerinnen und Schüler besuchen?
Genau, und da kommen dann wirklich Hunderte.
Die wissen ja gar nicht, was dahinter steckt. So, wir proben das ja eine lange Zeit ein und die wissen ja gar nicht, wie viel Mut man braucht, das vorzustellen.
Aber bei Lena hört man ja jetzt schon heraus, dass sie auch gern in der Öffentlichkeit auftritt und auf der Bühne steht.
Ja, aber sie betont auch, dass sie dabei viel über die christliche Religion gelernt hat, die ihr vorher doch ziemlich fremd war.
Manche Themen kenne ich halt nicht, da ich ja so zu Hause nicht aufgewachsen bin, aber durch die ganzen Andachten lerne ich halt viel dazu. Ich lerne da Sachen, wovon ich von vor 3 Jahren noch keine Ahnung gehabt hätte, was das jetzt alles ist.
Und da stellt sich natürlich schon die Frage, mit wie viel Interesse oder Begeisterung die Schülerinnen und Schüler eigentlich zu den Andachten oder Gottesdiensten gehen.
Ja, genau. Das sind ja in den Schulen oft nicht unbedingt die Highlights für Schülerinnen und Schüler. Und deshalb habe ich die Frage auch an die Schulleiterin Martha Daniela Queren gestellt.
Ich sag mal, wenn ich es jetzt als ein Vorurteil formulieren würde, manch ein Elternteil, dessen Kinder vielleicht nicht an eine evangelische Schule gehen, denken ja vielleicht auch, dass in solchen Andachten und Gottesdiensten, ich sag jetzt mal, aus der Bibel rezitiert wird und alle sitzen dort mit gefalteten Händen und beten. So ist es ja gar nicht. Und trotzdem hat es etwas ganz Bezauberndes, wenn die Grundschule das Vaterunser als Lied singt und mit Gebärden das quasi miterzählt. Und dann bin ich auch der festen Überzeugung, wenn wir über 600 Schülerinnen und Schüler hier sind und wir machen eine Andacht und es wäre so, dass es die meisten Schüler nicht abholen würde, dann wäre es trotz aller Reglementierung nicht möglich, diese 600 Schüler über 20, 30, 40 Minuten hinweg konzentriert und respektvoll dem Ganzen folgen zu lassen. Das würde nicht funktionieren, wenn sie das nicht auch wertschätzen würden.
Das heißt, über die entsprechenden Angebote kommen auch Schülerinnen und Schüler in Kontakt mit religiösen Themen, die vorher bislang über das Christentum oder die Kirchen, Werte, Traditionen nicht so viel Bescheid wussten.
Ja, zum Beispiel erfahren Sie, dass es eben nicht nur einen Vatertag gibt, sondern dass das auch der Feiertag Christi Himmelfahrt ist. Oder dass Pfingsten viel mit dem Heiligen Geist, mit Gemeinschaft und neuen Aufbrüchen zu tun hat. Und über ihre Kinder bekommen manche Eltern auch einen neuen Zugang zum Christentum. Also das hat mir zum Beispiel die Mutter Jessica Garche erzählt.
Das ist eben das Schöne, wenn man Religionsunterricht hat, ist das ja irgendwo auch immer ein Stück weit trotzdem Geschichte, für mich zumindest auch. Und deswegen ist mir das wichtig und ich finde das schön. Und wenn das eigene Kind dann sagt, Mensch, Mama, also ich bin mir gar nicht so sicher, vielleicht gibt's ja doch einen Gott, finde ich das super. Und er soll glauben, an was er möchte und an wen er möchte. Und das unterstützen wir.
Und von Susanne Holz besuchen zwei Kinder den Bildungscampus. Eines geht in die vierte und das andere in die neunte Klasse.
Er hat sehr viel an Gottesdiensten und Krippenspielen teilgenommen. Ne? Ich sag mal bis Klasse 7, war sehr aktiv. Und das haben wir immer unterstützt, sind dadurch auch selber, obwohl wir konfessionslos sind, zu Weihnachten in die Kirche gegangen. Und es hat meinen Kindern sehr gut getan. Also ich finde es schon gut, ne, dass Weihnachten eben nicht das Fest der Geschenke und sonst irgendwas ist, sondern dass sie auch den Hintergrund haben. Ne? Jetzt zu Ostern oder Christi Himmelfahrt finde ich das schon schön, dass meine Kinder wissen, was das überhaupt bedeutet. Ne?
Macht sich denn der besondere Charakter der Schule auch im Alltag bemerkbar?
Ja, ich war ja nun nur einige Stunden auf diesem Bildungscampus, aber ich hatte schon das Gefühl, dass das Schulklima sehr entspannt war. Also es gibt sehr viele Angebote und auch ein breites Seelsorgekonzept. Und was ich noch bemerkenswert fand, ein Handyverbot. Für die 14-jährige Martha ist das vollkommen okay.
Damit wir uns besser auf den Unterricht konzentrieren können. Manche Schüler sind dann halt nur am Handy und passen nicht auf. Das ist halt hier einfach nicht so. Also unsere Handys werden zwar nicht gleich abgegeben, sondern nur, wenn man halt auch erwischt wird, wenn man am Handy ist.
Aber auch in den Pausen müssen die Jugendlichen ihre Smartphones in der Tasche lassen.
Ich habe jetzt seit 4 Monaten kein Handy gehabt, weil ich meins verloren hatte. Und ich finde es eigentlich relativ wichtig, auch dass man ohne Handy mal seinen Tag gestaltet, weil nach der Schule sind wir auch alle am Handy. Und ich finde aber in den Pausen ist es auch wichtig, dass man mit anderen Leuten interagiert, also dass man auch mit seinen Freunden redet und auch, sonst ist das ja komplett verloren, wenn jeder nur an seinem Handy ist.
Jetzt mal abgesehen von der Frage der Handynutzung. Die Schule hat ja nicht umsonst ein evangelisches Profil. Und gibt es da nicht auch gewisse Erwartungen an, ich sage mal, eine Missionierung oder Bekehrung hin zu christlichen Werten?
Ja, vielleicht nicht Erwartungen, aber vielleicht doch Hoffnungen. Also Schulleiterin Martha Daniela Queren sagte:
Ich sehe mich nicht in einer missionarischen Funktion. Ich freue mich über Kinder, die vielleicht konfessionslos hierher gekommen sind und vielleicht mit 15, 16 merken, ich möchte mich gerne taufen lassen. Das ist etwas Schönes. Ich möchte niemanden davon überzeugen müssen, evangelisch zu sein. Mir ist wichtig, dass wir die Kinder begleiten, zu mündigen Erwachsenen heranführen und dass sie sich eigene Meinungen bilden können und dass sie lernen, wie kann ich tolerant mit anderen Meinungen umgehen und wie schaffe ich es, ein gutes Zusammenleben in dieser Vielfalt zu gestalten. Und da gibt es ja über das Evangelische hinaus ganz viele Ansatzpunkte, wo man lernen muss, dass man tolerant miteinander umgeht.
Und da will ich nochmal nachfragen, Michael, der Evangelische Bildungscampus, der bietet ja nun Schule in einem sehr säkularen, also kirchenfernen Umfeld an. Und haben da manche Eltern oder auch Schülerinnen oder Schüler nicht das Gefühl, es wird ihnen dort vielleicht doch etwas Christliches aufgezwängt?
Ja, das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber Schulleiterin Martha Daniela Queren sieht das ein bisschen anders.
Weil all diese Eltern und auch Kinder sich ja frei für diese Schule entschieden haben. Es wird ja kein Kind und kein Elternteil wird gezwungen, hier an diese Schule zu gehen. Und das betonen wir auch immer wieder ganz doll.
Wobei man natürlich sagen muss, der Bildungscampus ist die einzige Schule in Detmannsdorf. Also wer eine andere Schule besuchen will, der muss schon 8 Kilometer weiter nach Bad Sülze fahren.
Jetzt warst du ja vor Ort, Michael. Wie fällt dein Fazit aus? Was ist das Geheimnis des Erfolges dieser Schule in Detmannsdorf?
Wahrscheinlich gibt es nicht nur ein Geheimnis. Zum einen ist die Schule lokal und regional stark verwurzelt. Also es gibt sehr aktive Eltern. Das lokale Handwerk und Gewerbe, die unterstützen die Schule mit Spenden und Kooperationen. Das Schulleiterteam und die Lehrenden sind, soweit ich das mitbekommen habe, extrem motiviert und engagiert. Und das wissen natürlich dann auch die Schüler, Schülerinnen und Eltern sehr zu schätzen.
Dann müssen wir jetzt aber auch mal über einen Aspekt sprechen, der auch wichtig ist, nämlich über das Geld. Also Privatschulen bekommen ja in der Regel rund 80% der gesamten Schulkosten, die entstehen, von den Bundesländern erstattet. Das kann aber durchaus auch sehr unterschiedlich sein. In Bremen sind das gerade mal 50%. In Hamburg laut einer 2020 vorgestellten Studie 80% der Kosten, die von der Freien und Hansestadt Hamburg übernommen werden. Aber es gibt immer wieder ein ständiges Ringen um die staatliche Refinanzierung. Und die Eltern müssen ja auch einen gewissen finanziellen Beitrag leisten, zum Beispiel über das Schulgeld. Wie sieht es denn da beim Evangelischen Bildungscampus in Detmannsdorf aus?
Der normale Beitrag pro Kind liegt bei 180 Euro. Geschwisterkinder bekommen Ermäßigung, für sie zahlen die Eltern dann 90 Euro. Und die Mutter Susanne Holz ordnet das so ein.
Es ist natürlich Geld, aber ich finde, für das, was geboten wird, das ist ein sorglos Paket. Wir bezahlen keine Klassenfahrt, wir bezahlen keinen Ausflug. Das, was noch dazu kommt, ist das Mittagessen. Aber gut, das hätte ich zu Hause auch, wenn ich für ihn kochen oder für die Kinder kochen müsste. Und dadurch ist es für uns in Ordnung, ne? Also es ist ja wirklich von einem Laptop bis ein Schul-T-Shirt und so, es ist ja alles mit drin.
Das gilt aber für den Schulstandort in Detmannsdorf. Es gibt auch andere christliche Schulen, wo man natürlich für Klassenfahrten auch bezahlen muss oder für T-Shirts oder für Aktivitäten oder den Laptop oder das Pad und so weiter. Also das ist ja nicht überall so. Wir haben es aber gerade gehört, kirchliche Schulen kosten etwas. Die Eltern müssen sich also an der Finanzierung der Schule auch beteiligen. Kann man eigentlich sagen, was das für die soziale Zusammensetzung der Schülerschaft eigentlich bedeutet?
Ein schwieriges Thema, würde ich sagen. Also die Kirchen betonen immer wieder, dass die soziale Zusammensetzung der Schülerschaft vergleichbar sei mit der der öffentlichen Schulen. Sie wehren sich gegen den Vorwurf, an ihren Schulen ja würde so etwas wie eine soziale Auswahl stattfinden. Birgit Sendler-Koschel, die ist verantwortlich für den Bildungsbereich bei der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland, und die sagt dazu Folgendes.
Ich glaube, dass das freie Schulwesen, wenn es gut organisiert ist, überhaupt keine segregierende Wirkung hat, sondern dass das eher eine Bereicherung ist des gesamten Schulwesens in Deutschland. Diese Vorwürfe kompletter Segregierung oder sowas gibt es zumindest für die freien Schulen in evangelischer Trägerschaft so zutreffend nicht.
Ich habe darüber aber auch mit Marcel Helbig gesprochen. Er ist Bildungssoziologe und er sieht das etwas anders.
Einfach mal von der Perspektive, wie die Zusammensetzung ist, sind die kirchlichen Schulen alles andere als ein Hort der Gleichheit, sondern sie sind, wie auch die anderen Privatschulen, sehr stark mit sozial privilegierten Gruppen besetzt.
Aber das muss ja nun von den Kirchen gar nicht gewollt sein. Also dass nämlich mehr Kinder aus sozial privilegierten Familien die Schulen in privater Trägerschaft besuchen. Denn ihnen geht es dem eigenen Anspruch nach, haben wir gehört, eben nicht um eine bestimmte Auswahl.
Ja, das kann durchaus so sein, aber es gibt da wohl eine grundsätzliche Barriere. Also das meint zumindest Bildungsexperte Marcel Helbig vom Wissenschaftszentrum Berlin.
Nach allem, was wir so wissen, ist einfach das Interesse der unteren Schichten an privaten Schulen viel geringer. Die wissen teilweise gar nicht, dass sie eine private Schule überhaupt wählen können, haben auch im Hinterkopf eigentlich ein Bild, was es in Deutschland nicht geben soll, dass eben diese Schulen mit Schulgeld eben auch nur was für die höheren Schichten sind und gehen deshalb nicht dorthin.
Müssen denn alle Schülerinnen und Schüler bzw. deren Eltern den gleichen Beitrag an Schulgeld bezahlen?
Nein, es gibt an allen kirchlichen Schulen eine soziale Staffelung. Im Erzbistum Hamburg ist es zum Beispiel so, dass unter bestimmten Umständen ein Schüler, eine Schülerin nur 10 € pro Monat bezahlen muss. Und das durchschnittliche Schulgeld liegt dort bei 65 €. Etwas weniger als die Hälfte der Eltern zahlen den vollen Beitrag von 135 €.
Michael, du hast es ja gerade erwähnt, das Erzbistum Hamburg, da gab es ja in den vergangenen Jahren auch heftige Diskussionen um Schulschließungen. Es gab große Enttäuschungen und auch Proteste. Denn Anfang 2018 hatte das Erzbistum zunächst angekündigt, 8 seiner 21 Schulen in Hamburg zu schließen, um eben Kosten zu sparen aufgrund des Haushalts. Es gab heftige Proteste, Demonstrationen mit bis zu 5000 Teilnehmenden. Die katholische Kirche ist ja der größte Träger von Privatschulen in Hamburg. Was ist denn eigentlich aus den Ankündigungen der Schließung geworden?
Also 6 Schulen wurden bzw. werden geschlossen. Im kommenden Jahr stellt noch das Niels-Dehnsen-Gymnasium den Schulbetrieb ein. Rettung gab es allerdings für die Sophienschule dank einer privaten Millionenspende und für die katholische Schule in Harburg. Zugleich hat das Erzbistum Hamburg Investitionen von 150 Millionen € in den kommenden Jahren in den Schulbereich angekündigt und zum Teil auch schon umgesetzt. In diesem Jahr gibt es rund 6200 Schülerinnen und Schüler in Hamburg an katholischen Schulen. Das ist eigentlich nur eine relativ geringe Einbuße, wenn man das vergleicht mit den Zahlen aus den Vorjahren.
Eine der Schulen, die davon profitiert, ist die Bonifatius-Schule in Hamburg-Wilhelmsburg. Das ist eine Grund- und Stadtteilschule in einem Vorort von Hamburg, den früher vielleicht manche als einen sozialen Brennpunkt bezeichnet hätten.
Ich habe dann dort vor Ort mit Verena Miesdorf gesprochen. Sie ist Mutter, sie wohnt in Wilhelmsburg und sie hat sich, bevor ihr Kind dann eingeschult wurde, mehrere andere Schulen zunächst einmal angeschaut.
Da gefiel es uns tatsächlich nicht, dass es dort keine Durchmischung war. Das heißt, dort wäre unser Kind eins der wenigen gewesen, das deutschsprachig aufwächst. Und hier an der Boni ist es einfach so, dass die Mischung toll ist.
Das bedeutet wohl, die meisten Kinder, von der diese Mutter spricht, haben zu Hause vermutlich nicht Deutsch als Muttersprache.
Ja, und das sind dann Schulen mit einem hohen Anteil von Kindern aus türkischen, aber auch arabisch geprägten Familien. Und das wollte Verena Miesdorf nicht, damit ihr Kind die Boni, die Bonifatius-Schule, besuchen kann. Nehmen sie, also ihr Kind vor allen Dingen, einen Schulweg von 4 Kilometern in Kauf. Aber auch die Bonifatius-Schule hat einen Migrationsanteil in der Schülerschaft. Darauf legt das Erzbistum Hamburg übrigens auch Wert. Also Wert zu betonen, dass die Schülerschaft an den katholischen Schulen insgesamt sehr international sei. So haben nach Angaben des Erzbistums die katholischen Grundschulen einen Migrationsanteil von 60%. Dazu muss man sagen, die Eltern mit migrantischem Hintergrund stammen nicht primär aus der Türkei oder arabischen Ländern, sondern aus katholisch geprägten wie Polen, Kroatien, Italien, Spanien oder Portugal.
Was zeichnet denn eigentlich eine katholische Schule wie die Bonifatius-Schule in Hamburg-Wilhelmsburg inhaltlich aus?
Das katholische Profil zeigt sich auf mehreren Ebenen. Die Schulleiterin Bianca Neugebauer nennt einige Punkte.
Natürlich beten wir jeden Morgen, an jedem Donnerstag findet das Friedensgebet statt. Wir haben Friedensbotschafter in allen Klassen, also in jeder Klasse werden jedes Jahr 2 SchülerInnen bestimmt, die sich für den Frieden insbesondere einsetzen. Das ist ein großes Thema der katholischen Schulen in Hamburg, auch zusammen mit den evangelischen Schulen. Regelmäßige Jahrgangsgottesdienste zu großen Festen wie Fronleichnam, großer Open-Air-Gottesdienst mit anschließender Prozession. Lebendiger Adventskalender wird hier gestaltet. Das Martinsfest wird groß gefeiert. Der Nikolaus kommt in die Schule. Also so das Kirchenjahr hat ganz viel Berücksichtigung, auch die Kooperation mit der Gemeinde.
Doch es gehe, so Bianca Neugebauer, nicht nur darum, den Kindern den katholischen Glauben nahezubringen.
Wir kümmern uns, glaube ich, sehr intensiv um unsere Familien und die Kinder. Wir sind durchaus eine Schule eben ja in einem Stadtteil mit vielen Herausforderungen. Wir sind sehr international, wir sind auch interreligiös. Obwohl wir eine katholische Schule sind, haben wir eben auch einen interreligiösen Ansatz, um halt gerade eben diese Vielfalt, die es hier in Wilhelmsburg gibt, eben auch in unserem Schulalltag zu leben. Nehmen jeden eben so, wie er ist und schauen, wie wir eben dann den Kindern, den Familien mit den jeweiligen Bedürfnissen helfen können.
Die katholische Kirche in Hamburg hat ja 6 Schulen geschlossen, aber in die Bonifatius-Schule auch Geld investiert. Also die bildungspolitischen Entscheidungen des Erzbistums bedeuten nicht einseitig Abbau oder Kürzungen. Die Diskussionen aber um die richtige Strategie im Bildungssektor, die sind im vollen Gange, nicht nur in Hamburg. Auch andere Bistümer diskutieren über die Zukunft ihrer Schulen, denken an Schließungen oder haben auch schon Schulen geschlossen. Was sind denn eigentlich die Gründe dafür?
Also einmal das Geld, sinkende Einnahmen an Kirchensteuern. Dazu kommen hohe Pensionslasten für die Lehrer und Lehrerinnen im Ruhestand. Zum Teil werden die Schulen ja auch über Stiftungen finanziert. Und da ist das Problem, die Stiftungen haben in den vergangenen Jahren nur geringe Zinsen erwirtschaften können, sodass es da manchmal auch zu Schieflagen gekommen ist. Und bei den Katholiken gibt es natürlich auch die Tradition der Ordensschulen, eine sehr lange Tradition. Aber man weiß ja, die Ordensgemeinschaften vollziehen gerade eine dramatische Entwicklung, sind völlig überaltert, haben eigentlich gar keine Basis mehr, um Schulen noch tragen zu können.
Die Frage ist natürlich, wie viel sich die Kirchen das bildungspolitische Engagement kosten lassen wollen. Also immerhin gibt es vielleicht keinen Bereich, in dem die Kirchen so weit in die säkulare Welt ausstrahlen können und Menschen, also vor allem Kinder und Jugendliche, erreichen können, die kaum noch einen Bezug zu der Kirche oder zur Religion haben. Also die Frage ist, gibt es eine gute Strategie, auch einen Haushalt, der auch in Zeiten sinkender Einnahmen aus der Kirchensteuer darauf ausgerichtet ist, dass christliche Schulen auch eine Zukunft haben? Denn was früher haushaltstechnisch vielleicht eher nach dem Gießkannenprinzip über das gesamte Bistum verteilt wurde, das bedarf ja nun auch einer klareren Fokussierung. Und da könnte man schon fragen, mit Blick auf die Vermittlung von christlichen Werten oder auch einem christlichen Profil, ob das nicht vielleicht auch in den Schulen mittlerweile besser gelingt als in der Gemeindearbeit, aber ganz viel Geld von den Bistümern eben noch in die klassische Gemeindearbeit fließt. Also so selbstverständlich, wie es scheint, werden die christlichen Schulen ja gar nicht überall als ein unverzichtbarer Bestandteil katholischer oder eben auch evangelischer Identität in einer Landeskirche oder in einem Bistum gesehen.
Das wird auch vor allem auf katholischer Seite sehr kontrovers diskutiert. Also im Erzbistum Köln gibt es von Kardinal Rainer Maria Wölki die Ansage, dass katholische Schulen vor allem dann weiter gefördert werden, wenn der Anteil katholischer Schülerinnen und Schüler möglichst bei mindestens 66%, also bei 2/3 liegt. Und das katholische Profil sollte auch eindeutig erkennbar sein.
Also 2 von 3 Schülern sollen nach Möglichkeit katholisch sein. Das ist ja schon eine recht stramme Ansage, wenn man bedenkt, dass auch im Erzbistum Köln die Taufzahlen dramatisch zurückgegangen sind in den letzten Jahrzehnten. Also 1990 lagen sie noch bei rund 25.000 Täuflingen pro Jahr, heute bei rund 10.000. Und das bedeutet, es fehlt ja auch schlicht am katholischen Nachwuchs, um eben diese hohe Quote auch in Zukunft vielerorts einhalten zu können. Aber wie wird denn die Frage des bildungspolitischen Engagements in anderen Bistümern diskutiert?
Also interessant finde ich, dass gerade in Hamburg, wo ja 6 Schulen geschlossen wurden bzw. werden, dass man hier einen anderen Kurs steuert als in Köln. Schon heute ist es im Erzbistum Hamburg so, im Schnitt aller katholischen Schulen ist lediglich etwas mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler katholisch. Das ist aber kein Grund, an die Schließung von Schulen zu denken. Das betont zumindest Christopher Häb. Er ist im Erzbistum Hamburg zuständig für den Bildungsbereich.
Es ist auch nicht unsere originäre Zielsetzung, sozusagen für eine originär und ausschließlich katholische Klientel Schule zu machen, sondern wir wollen als Bildungsinstitutionen in die Gesellschaft hineinwirken und eben einen Beitrag leisten für die Bildungslandschaft hier in Hamburg, nochmal als Ergänzung zum staatlichen Schulwesen und zu anderen Anbietern, anderen freien Schulträgern, mit dem Akzent eben unseres katholischen Profils.
Wie sieht denn die Positionierung bei den Protestanten aus? Also spielt der Anteil evangelischer Schülerinnen und Schüler an der Gesamtschülerzahl da auch eine Rolle?
Das nehme ich sehr unterschiedlich wahr. Also es gibt Gesamtschulen mit einem Anteil, der unter 25% liegt. Und da geht es eigentlich darum, wenn eben die Protestanten in der Minderheit sind oder nicht nur die Protestanten, sondern auch die Mitglieder der Kirchen insgesamt, dass man in diesen säkularen Bereich hineinwirken möchte.
Da hatten wir ja schon das Beispiel aus Detmannsdorf bei Rostock gehört.
Genau, ja. Es gibt aber auch Beispiele wie das sogenannte evangelische Seminar Maulbronn. Das ist ein evangelisches Oberstufeninternat im Nordschwarzwald. Da werden fast 3/4 der Plätze an Jugendliche vergeben, die sich zumindest vorstellen können, einmal Pfarrer zu werden. Und diejenigen, die später tatsächlich ins Pfarramt gehen, die bekommen dann die Schulbeiträge im Nachhinein von der Kirche erstattet.
Ist ein Konzept, das vielleicht im pietistisch geprägten Baden-Württemberg noch funktionieren mag, aber schwer wohl in Norddeutschland. Die Wochenzeitung Die Zeit hat die christlichen Schulen mal als stille Riesen im deutschen Bildungssystem bezeichnet. Das mag immer noch stimmen, vor allem für Kinder aus bildungsorientierten Familien.
Aber vor allem auf katholischer Seite hat eine Debatte darüber begonnen, wie viel Geld der Kirche ihr bildungspolitisches Engagement überhaupt noch wert ist.
Kaderschmiede oder christliche Werteagentur, das war heute unser Thema über christliche Schulen. Soweit diese Folge von Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft.
Für Fragen, Anregungen, Kritik gibt es wie immer eine Adresse vertikalhorizontal in einem Wort @ndr.de.
Diesen Podcast kann man abonnieren. Man findet ihn zum Beispiel unter ndr.de/info oder auch in der ARD Audiothek. Am Mikrofon verabschieden sich Florian Breitmeier
und Michael Hollenbach.
Tschüss. Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.